SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Sarah Sasso. Hallo und willkommen. Wir schauen nochmal auf die Woche im Bundestag und die Unruhe, für die die CDU und ihr Kanzlerkandidat Friedrich Merz dort gesorgt haben. Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Und im ARD-Interview der Woche Burkhard Blinert, der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Diese und weitere Themen bis 13 Uhr hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
SR-Info.
Diese Woche im Bundestag dürfte in die Geschichtsbücher eingehen. Die AfD konnte das erste Mal einen Antrag zur Mehrheit verhelfen. Am Mittwoch hatten die Union und ihr Kanzlerkandidat Merz einen Entschließungsantrag für eine härtere Migrationspolitik vorgelegt. Und er ging durch, auch mit den Stimmen der FDP-Fraktion und eben der AfD. Gestern nun ist der Gesetzesentwurf im Bundestag gescheitert. ARD-Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel fasst die Ereignisse zusammen.
Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil beginnt seine Rede mit einer rhetorischen Aussage.
Ich weiß nicht, ob diese Debatte eine Glanzstunde dieses Parlaments ist.
Zur Glanzstunde wird sie wohl niemand erklären, eher zum Gegenteil davon. Die Debatte ist geprägt von heftigen Vorwürfen in der Wortwahl und im Ton messerscharf. Gräben tun sich auf, die es vorher nicht gab, vor allem zwischen zwei Abgeordneten, Friedrich Merz, CDU und Rolf Mützenich, SPD. Die beiden Fraktionsvorsitzenden sind bislang trotz aller politischen Differenzen gut miteinander ausgekommen, jetzt nicht mehr.
Wir haben Sie gewarnt. Ich habe Sie gewarnt. Und es wäre gut, wenn Sie von diesem Pult sich dafür entschuldigen würden, was am Mittwoch in diesem Haus passiert ist.
Am Mittwoch hat Friedrich Merz zum ersten Mal in Kauf genommen, dass die AfD ihm zu einer Mehrheit im Bundestag verhilft. Entschuldigen will er sich dafür nicht. Er steht dazu. Fassungslosigkeit bei SPD und Grünen. Von Tabubruch, von Dammbruch ist die Rede. Es feiert die AfD. Und ihr parlamentarischer Geschäftsführer Bernd Baumann macht Merz Komplimente.
Wenn Sie das machen, Herr Merz, nach vorne gehen, nicht nach links und rechts gucken und sich hier die Mehrheiten suchen, die Mehrheiten des Volkes sind, dann wären Sie ein großer Politiker, Herr Merz.
Merz versteht sich schon heute als großer Politiker, nicht nur, weil er fast 2 Meter misst. Er will ins Kanzleramt. Nach dieser Woche fragt man sich allerdings, wie das gehen soll. Wenn die Union die Wahl gewinnt, müsste ja eine Mehrheit im Bundestag Merz zum Kanzler wählen. Die Drähte zur SPD aber scheinen gekappt, die zu den Grünen sowieso. Die FDP dümpelt unter der 5%-Hürde. Deshalb stellt der Grünen-Vorsitzende Felix Banaschak die Gretchenfrage.
Herr Merz, schließen Sie aus, dass Sie sich bei der Wahl des Bundeskanzlers mit den Stimmen der AfD ins Amt wählen lässt?
Und Merz schließt aus.
Die Antwort von mir ist jederzeit klar gewesen. Und die ist und bleibt klar, dass wir uns von dieser Fraktion hier nicht in eine Mehrheit oder in eine Bundesregierung bringen lassen. Das ist und bleibt klar.
Aber es ist eben nicht mehr allen klar. Denn Merz hatte vor 2 Monaten noch zugesagt, keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD. Er hat seine Meinung geändert. Wortbruch nennen das SPD und Grüne. Die Union hat eine Zäsur im Bundestag herbeigeführt. Wer davon profitieren wird, ist offen. Einzig zufrieden gehen die AfD und Alice Weidel ins Wochenende. Vor allem, weil Merz für sein Gesetz am Freitag keine Mehrheit bekommt.
Das ist die Demontage von Friedrich Merz als Kanzlerkandidat gewesen.
Was Friedrich Merz selbstredend ganz anders sieht.
Ich bin mit mir persönlich sehr im Reinen, dass wir es wenigstens versucht haben.
Mit einer Abstimmungsniederlage im Koffer fährt Merz ins Sauerland. Im Bundestag ist viel Porzellan zerschlagen worden. Vertrauen wurde gebrochen, inhaltlich nichts erreicht. Merz hat Menschen zu Protesten gegen ihn und die CDU bewegt und Angela Merkel im Ruhestand in Unruhe versetzt.
Aus Berlin Sabine Henkel. Kommen wir ins Saarland. Die Spitzenkandidatin und Bundestagsabgeordnete der Linken, Heidi Reicheneck, war gestern zu Gast im Saarbrücker Schloss. Zumindest virtuell. Auf dem Neujahrsempfang der Linksfraktion in der Regionalversammlung des Regionalverbands Saarbrücken war sie als Gastrednerin per Video zugeschaltet und unsere Reporterin aus der SR-Landespolitik-Redaktion, Denise Friemann, hat sich das angeschaut. Denise, eigentlich sollte Reicheneck ja persönlich ins Saarbrücker Schloss kommen, das hat dann aber nicht geklappt, wegen der ziemlich hitzigen Debatte gestern im Bundestag. Rund um den Unionsgesetzesentwurf zur Verschärfung der Migrationspolitik, der ist ja dann schlussendlich gescheitert, ist sie denn in ihrer Rede auch darauf eingegangen?
Ja, immer mal wieder zwischendurch. Sie war auch sehr erleichtert darüber, dass das geplante Gesetz von Friedrich Merz und der Union dann doch nicht gekommen ist. Aber sie sagte auch, dass sie genervt davon sei, dass die Migrationspolitik gerade alles überlagere und dass man vor allem bei sozialen Themen mehr Druck machen müsse. Das ist ja das klassische linken Thema und auch ein Bereich, für den sie sich bisher im Bundestag immer eingesetzt hat.
Welche konkreten Vorschläge hat sie denn da gemacht?
Es ging um verschiedene Dinge, die wir so auch immer wieder schon mal von den Linken gehört haben. Eine Sache war zum Beispiel, dass sie sich für einen Schuldenschnitt bei den Kommunen einsetzen will.
Es kann ja nicht sein, dass Kommunen, die total überschuldet sind, am Ende dann an den Stellen sparen müssen, wo es besonders wehtut. Also gerade im sozialen Bereich, dass zum Beispiel der Jugendtreff dann schließen muss, dass es kein Seniorinnencafé mehr gibt, dass irgendwie die Stadtbegrünung nicht stattfinden kann, weil halt dafür die Ressourcen nicht da sind, weil halt den Kommunen immer mehr Pflichten aufgelastet werden, sie aber keinen entsprechenden finanziellen Ausgleich bekommen.
Das würde natürlich auch den hochverschuldeten saarländischen Kommunen helfen, klar. Dann ging es aber auch noch um einen bundesweiten Mietendeckel, auch um mehr sozialen Wohnungsbau und zum Beispiel auch die Streichung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Hygienartikel oder Bus- und Bahntickets. Und dann auch ein Vorschlag, den wir von der Linken immer wieder hören, mehr soziale Umverteilung durch Steuern.
Da waren aber jetzt nicht so viele saarlandspezifische Themen dabei. Wie ist das denn bei den Gästen der Veranstaltung angekommen?
Ja, das stimmt. Man muss aber auch sagen, dass das gestern keine Wahlkampfveranstaltung war, sondern eben ein Neujahrsempfang. Und Veranstaltungen, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden, die dürfen nicht als Wahlkampfveranstaltungen genutzt werden. Das heißt, sie musste sich da also auch ein bisschen zurückhalten. Reicheneck war auch schon ganz lange vor dem Ampelbruch eingeladen, also bevor man wusste, dass jetzt quasi schon die heiße Phase des Wahlkampfes ist. Bei den Gästen ist sie aber trotzdem ziemlich gut angekommen. Man muss natürlich auch dazu sagen, es waren viele Parteimitglieder da, aber auch einige junge Leute, die sich das einfach mal anschauen wollten.
Die Spitzenkandidatin und Bundestagsabgeordnete der Linken, Heidi Reicheneck, war gestern zu Gast im Saarbrücker Schloss und SR-Info-Reporterin Denise Friemann war dabei. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. SPD-Parteichef Lars Klingbeil, der hat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Neunkirchen eine grundlegende Neuordnung der Finanzen von Bund, Ländern und Kommunen gefordert. Auch an einem Altschuldenfonds, den auch Bundeskanzler Scholz angekündigt hatte, hält die SPD fest. Aus der SR-Landespolitik-Redaktion Aaron Klein.
Einen Altschuldenfonds, um stark verschuldete Kommunen zu entlasten, will die SPD weiter durchsetzen, so Klingbeil. Eine solche Regelung, durch die der Bund auch Schulden von Ländern und Kommunen hätte übernehmen können, wollte die SPD eigentlich noch vor der Bundestagswahl durch den Bundestag bringen. Dazu wird es, auch durch die Blockade der Union, nicht mehr kommen. Für einen Altschuldenfonds wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig gewesen. Weiter forderte Klingbeil, die Verteilung der Finanzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen grundsätzlich neu zu regeln. Eine Föderalismuskommission solle sich darum kümmern, weil nicht alle Bundesländer gleichermaßen finanziell belastet seien. Zu den Debatten um die Asylpolitik in dieser Woche im Bundestag sagte Klingbeil, CDU-Parteichef Merz hätte einen Tabubruch begangen und Vertrauen eingebüßt. Wer einmal mit der AfD paktiere, könne nicht garantieren, dass er das nicht wieder tut. Auch weil die CDU inhaltliche Schnittmengen mit der AfD habe, so Klingbeil.
Es ist die vierte Geiselübergabe seit Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und der palästinensischen Hamas vor 2 Wochen. An diesem Morgen sind 3 weitere Israelis freigelassen worden, berichtet Julio Segador.
484 Tage waren Ofer Calderon, Yarden Bibas und Keith Siegel in der Hand der Hamas. Wie vereinbart wurden sie am frühen Morgen von der Terrororganisation freigelassen. Während Calderon und Bibas in Khan Yunis den Vertretern des Internationalen Roten Kreuzes übergeben wurden, fand die Übergabe des US-Israeli Siegel in Gaza City statt. An beiden Orten inszenierte die Hamas die Übergabe, die anders als am Donnerstag in Khan Yunis dieses Mal weitgehend geordnet stattfand. Hunderte Hamas-Kämpfer begleiteten die Geiseln zu einem Podest, von wo aus die entführten Israelis in die Menge winken mussten. In Tel Aviv wurde die Freilassung der Geiseln frenetisch gefeiert. Am Geiselplatz hielten die Menschen Schilder der beiden Bibas-Kinder in die Höhe, deren Vater heute freigelassen wurde. Am 7. Oktober 2023, am Tag der Terrorattacke der Hamas, wurde die gesamte Familie Bibas aus dem Kibbutz Nir-Oz entführt. Der kleine Kfir Bibas war zu dem Zeitpunkt gerade mal 9 Monate alt. Während der Vater heute freigelassen wurde, ist das Schicksal seiner beiden Kinder und seiner Frau völlig ungewiss. Im Laufe des Tages sollen im Gegenzug zur Freilassung der 3 Geiseln rund 100 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Darunter auch Häftlinge, die wegen Mordes lebenslange Haftstrafen verbüßten.
Ab heute wollen die USA Strafzölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China erheben. Das hat Präsident Trump so veranlasst. Die Folgen werden für die betroffenen Länder gravierend sein. Von dem eskalierenden Handelskrieg berichtet aus den USA Martin Ganselmeier.
Den ganzen Tag über ließ Donald Trump Kanada und Mexiko zappeln. Bis zuletzt führten Kanadas Außenministerin Melanie Joly und zwei ihrer Kabinettskollegen Krisengespräche in Washington, um die Strafzölle noch abzuwenden. Dann machte Trump kurz vor seinem Abflug ins Wochenende nach Mar-a-Lago alle Hoffnungen zunichte. Wir haben ein Handelsdefizit in Höhe von 200 Milliarden Dollar mit Kanada. Sie haben uns sehr unfair behandelt. Warum sollten wir Kanada subventionieren? Eine Ausnahme macht Trump für Öl- und Gasimporte aus Kanada und Mexiko. Mit Rücksicht auf die Benzinpreise in den USA werden auf Öl und Gas erst ab dem 18. Februar Strafzölle fällig und nur in Höhe von 10%. Dagegen gelten für Importe aus China ab sofort Strafzölle in Höhe von 10%. Und auf die Frage einer Journalistin, ob auch Einfuhren aus der EU demnächst betroffen sind, sagte Trump: Absolut, die Europäische Union hat uns so schrecklich behandelt.
Absolutely. The European Union has treated us so terribly.
Die meisten Wirtschaftsexperten in den USA warnen vor den Folgen eines eskalierenden Handelskriegs. Für einen Durchschnittshaushalt in den USA bedeutet dies höhere Lebenshaltungskosten von $800 pro Jahr. Die Strafzölle auf Öl und Gas könnten das Benzin in den USA um bis zu 20 Cent pro Liter verteuern. All dies überzeugt Trump nicht. Vielleicht komme es kurzfristig zu einigen Störungen, sagte er, aber langfristig werden die Strafzölle uns sehr reich und sehr stark machen. Kanadas Außenministerin Melanie Joly reagierte auf Trumps Äußerungen zurückhaltend. Noch habe man keine schriftlichen Informationen bekommen. Dass Kanada jedoch mit schnellen und robusten Gegenmaßnahmen antworten wird, das hatte Premierminister Justin Trudeau schon einige Stunden vor Trumps Entscheidung angekündigt.
We won't back down.
Wir werden nicht nachgeben. Wenn Zölle gegen Kanada in Kraft treten, dann antworten wir. Und da liegt alles auf dem Tisch. In den vergangenen beiden Tagen stand Trudeau in ständigem Austausch mit den Premierministern der Provinzen Kanadas, seinen Kabinettskollegen und Wirtschaftsvertretern. Jetzt sei es an der Zeit, als Team Kanada gemeinsam zusammenzustehen und sich zu verteidigen. Und genau das werden wir tun.
Now is the time to stand united, to defend our country. That's exactly what we're going to do.
Die kanadische Regierung will in mehreren Stufen nach dem Prinzip Dollar für Dollar antworten. Zunächst kommen Strafzölle auf US-Produkte, die vor allem republikanisch regierte Bundesstaaten treffen, zum Beispiel auf Orangensaft, Whisky, Ketchup, Erdnussbutter oder Motorräder. In der nächsten Stufe werden Gegenzölle auf Stahlerzeugnisse und Maschinenteile aus den USA fällig. Als letzte Eskalationsstufe droht Kanada, die USA nicht mehr mit Öl, Gas und Strom zu versorgen. Ein zweischneidiges Schwert, das heftige Folgen für die kanadische Wirtschaft hätte. Trudeau versprach, seine Regierung werde die Belastungen auffangen. Unserer Nation stehen in den nächsten Tagen und Wochen schwierige Zeiten bevor. Ich weiß, die Bürger sind verängstigt und besorgt. Ich will, dass Sie wissen, die Regierung wird Sie unterstützen. Das dürfte schwierig werden, je länger ein Handelskrieg dauert. Letztlich sitzen die USA am längeren Hebel. Deshalb, so die Einschätzung von Wirtschaftsexperten, wird Trump am Ende bekommen, was er will. Ein neues Handelsabkommen mit Kanada und Mexiko, das deutlich mehr Arbeitsplätze als bisher zurück in die USA holt.
US-Präsident Trump will also mit Strafzöllen ernst machen. Über die Auswirkungen hat Martin Ganselmeier berichtet. Der frühere Bundespräsident Horst Köhler ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren, wie das Bundespräsidialamt mitteilte. Köhler war von 2004 bis 2010 das deutsche Staatsoberhaupt. Aus Berlin, Sabine Henkel.
Horst Köhler wurde 81 Jahre alt und er starb nach kurzer, schwerer Krankheit. Bundespräsident Steinmeier schreibt in seinem Kondolenzbrief, Köhler sei ein Glücksfall für unser Land gewesen. Er habe dem Land viel gegeben. Horst Köhler war der erste Bundespräsident, der kein Parteipolitiker war, sondern als Direktor des Internationalen Währungsfonds zum Bundespräsidenten gewählt wurde. Er fand schnell seine Art, das höchste Amt im Staat zu interpretieren, setzte sich für Bürgernähe ein, offen wollte. sollte er sein und notfalls auch unbequem. Sein großes Engagement galt Afrika. Viele seiner Reisen führten ihn dorthin. In Horst Köhlers zweiter Amtszeit gab es Kritik an einer Interviewäußerung über militärische Einsätze, auch um Wirtschaftsinteressen zu wahren. Köhler trat daraufhin vom Amt des Bundespräsidenten zurück.
Die SR-Infobilanz hier auf SR Kultur. Gleich hören Sie das Interview der Woche mit dem Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Burkhard Blinert, nach den Meldungen mit Rosi Böhm.
In Belgien hat sich eine von Rechten angeführte Regierungskoalition gebildet. Angeführt wird sie von den migrationskritischen flämischen Nationalisten der NVA. Regierungschef wird der NVA-Vorsitzende Bart De Wever. Gemeinsam mit drei weiteren Parteien strebt die neue Regierung vor allem einen Schuldenabbau an. Erwartet werden demnach drastische Reformen mit schweren Einschnitten in den Sozialstaat. Ein starker Rechtsruck ist in Belgien allerdings nicht zu erwarten, da die anderen Parteien der Mitte zusammen weiter eine klare Mehrheit haben. Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach offiziellen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. In der Stadt Poltawa im Osten des Landes schlug laut Innenministerium eine Rakete in einem Wohnhaus ein. Dabei seien mindestens zwei Menschen getötet und sieben verletzt worden. Ein weiteres Todesopfer wird aus der Großstadt Kharkiv gemeldet. Auch in der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer gab es in der Nacht russische Angriffe. Dort melden die Behörden sieben Verletzte. Außerdem seien mehrere historische Gebäude beschädigt worden, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. In den USA hat es zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ein Flugzeugunglück gegeben. In der Stadt Philadelphia ist ein Krankentransportflieger aus bisher ungeklärten Gründen abgestürzt. An Bord waren sechs Menschen, vier Crewmitglieder, ein krankes Kind und seine Mutter. Der Betreiberfirma zufolge rechne man nicht mit Überlebenden. Über Tote und Verletzte am Boden gibt es den Behörden zufolge noch keine Informationen. Dem Sozialverband VdK geht das bundesweite Gewalthilfegesetz nicht weit genug. VdK-Präsidentin Bentele erklärte, der Verband begrüße den Beschluss von SPD, Grünen und Union, sehe aber weiteren Handlungsbedarf. Das Gesetz verpflichtet die Länder, Betroffenen ab 2030 einen Rechtsanspruch auf Beratung und Schutz zu garantieren. Der Bund wird den Ländern dafür 2,6 Milliarden Euro bereitstellen. Der VdK fordert zusätzlich ein Gesamtkonzept gegen Gewalt an Frauen, das sowohl Bund und Länder als auch die Kommunen in die Pflicht nimmt. Außerdem müsse die Finanzierung des Hilfesystems dringend verbessert werden. Die Moselschleuse im rheinland-pfälzischen Müden ist offiziell wieder für die Schifffahrt freigegeben worden. Das Schiff MS Mainz fuhr als erstes durch die Schleuse. Mit dabei waren unter anderem Bundesverkehrsminister Wissing und der saarländische Wirtschaftsminister Barke. Die Industrie- und Handelskammern Trier, Koblenz und Saarland sprechen von einem wichtigen Schritt für die regionale Wirtschaft und die betroffenen Unternehmen. Gleichzeitig fordern sie so schnell wie möglich, alle Moselschleusen mit einer zweiten Schleusenkammer auszustatten. Die Europäische Union fördert drei Wasserstoffprojekte in der saarländischen Nachbarregion Grand Est in Millionenhöhe. Dazu gehört auch das Vorhaben Emilie bei Sandavold. Der Energieproduzent Gazelle Energie erhält für sein Projekt auf dem Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks mit 20 Millionen Euro die größte Summe. Das Unternehmen möchte mit dem grünen Wasserstoff auch das Saarland beliefern.
SR Info. Das Interview der Woche.
12.48 Uhr hier auf SR Kultur. Jetzt das ARD-Interview der Woche mit Burkhard Blinert. Er ist der Drogenbeauftragte der Bundesregierung und sieht einen Nachholbedarf in der Drogenpolitik, weil Blinert es besorgniserregend findet, wie stark der Konsum harter Drogen zugenommen hat. Im Interview mit ARD-Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer erklärt er unter anderem, warum er die Teillegalisierung von Cannabis nach wie vor für richtig hält.
Herr Blinert, der Transparenz halber will ich dazu sagen, Sie sind SPD-Politiker, saßen für die Sozialdemokraten im Bundestag von 2013 bis 2017.
Richtig.
Korrekt. Mhm. Herr Blinert, seit Monaten warnen Sie jetzt schon vor einem zunehmenden Konsum von harten Drogen in Deutschland. Wie groß ist denn das Problem?
Wenn man das immer so genau sagen könnte, wäre es einfach. Und da liegt tatsächlich eben auch eins der Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Wir sind in dem Bereich, was Drogen Konsum, Drogenverfügbarkeit in Deutschland betrifft, in einem Feld unterwegs, wo wir nicht alleine agieren können. Das ist ein internationales Feld. Und die Entwicklung tatsächlich international, was so passiert auf dieser Welt mit den ganzen Unsicherheiten, hat Auswirkungen eben auch darauf, welche Substanzen in Deutschland angeboten werden auf dem Schwarzmarkt, was konsumiert wird und welche hohen Risiken es eben auch gibt für diejenigen, die eben Heroin nehmen oder die eben andere Substanzen eben auch nehmen.
Jetzt haben Sie gesagt, es ist schwierig herauszufinden, wie die Dimension ist. Ein Indikator könnte die Zahl der Drogentoten sein. Die ist gestiegen, deutlich.
Es ist ein wichtiger Indikator, weil wir anhand der Zahlen, die wir jetzt in den letzten Jahren eben verzeichnen müssen, eine steigende Zahl von Drogentoten haben in Deutschland, zuletzt 2227. Und die Analysen eigentlich, woran sind diese Menschen gestorben? Was ist das Umfeld? In welchem Setting eigentlich tatsächlich der Konsum stattgefunden hat, eine Überdosierung hinterher passiert ist, geben uns ganz wichtige Indizien, was ist gerade tatsächlich eben ein großes Risiko. Die Mehrzahl sterben nach wie vor am Heroin und an der Überdosierung, aber wir haben ganz viele Menschen, die nehmen alle Substanzen, die eigentlich auf dem Markt sind und sterben auch daran. Das gibt uns ein Anzeichen auch, ob Hilfesysteme, ob das, was wir tun, ausreichend ist, um Menschenleben auch zu schützen. Und es gibt uns natürlich auch einen wichtigen Hinweis, reicht denn das aus, was wir an Prävention zum Beispiel auf den Weg bringen?
Wenn wir von einem Ansteigen des Drogenkonsums, von mehr Drogentoten sprechen, reicht es offensichtlich nicht, was wir an Prävention machen, oder?
Richtig, definitiv nicht. Das habe ich in den letzten Jahren immer versucht, an den einzelnen Stellen auch deutlich zu machen, wo wir stärker werden müssen, damit wir wegkommen von dem, uns schön zu reden eigentlich, dass es funktioniert, wie wir damit umgehen. Deshalb ist es eben ein wesentlicher Punkt, dass wir nicht über Strafen reden, sondern über Hilfe reden an dieser Stelle und alles tun müssen, tatsächlich um den Menschen zu helfen. Und dazu gehören ganz viele Instrumente, die evaluiert sind, die wir kennen, die wir wissen. Und da müssen wir stärker und aktiver werden.
Sie warnen vor den harten Drogen. Gleichzeitig waren Sie aber auch einer, der sich für Cannabis, für die Freigabe von Cannabis stark gemacht hat. Für viele passt das nicht zusammen. Jetzt haben wir die Teillegalisierung seit April letzten Jahres. Würden Sie das nochmal so machen oder sehen Sie inzwischen das ein bisschen kritischer?
Ich würde es nochmal so machen, weil die Leitplanken und das, was wir damit verbunden haben, nach wie vor stimmen. In Deutschland haben schon vor der Teilregulierung und Legalisierung Millionen von Menschen, wir reden von 4,5 Millionen, die regelmäßig Cannabis konsumieren. Und das schon seit vielen Jahren, vielen Jahrzehnten. Cannabis als dann die Droge im illegalen Bereich, die so häufig massiv genommen wird, mit Risiken, weil sie gestreckt wurde, das Cannabis, was auf dem Schwarzmarkt vorhanden war, weil es nicht möglich war, darüber zu reden, wenn es zum Beispiel bei Jugendlichen Probleme gegeben hat, weil es einen Schwarzmarkt angefeuert hat, eine Droge, die so weit verbreitet ist, wo man nicht über die Risiken spricht, wo man nicht darüber spricht, wie kriegen wir es denn hin, dass tatsächlich weniger Menschen konsumieren, dann hilft es nicht zu sagen, wenn es verboten ist, haben wir das Problem gelöst. Mit der Teilregulierung kriminalisieren wir nicht die Konsumierenden, sondern schauen dahin, tatsächlich, wie kriegen wir es hin, dass wir mehr Regulierung hinbekommen, dass das Cannabis nicht gestreckt ist mit synthetischen Cannabinoiden, was noch viel, viel gefährlicher ist, dass ein Stück des Schwarzmarkts zurückgedrängt wird und dass wir auch in Schulen über Prävention, über Drogen reden können. Sie sind da, es zu verschweigen, wäre der falsche Weg.
Aber konsumieren denn weniger Menschen Cannabis seit der Teillegalisierung? Ist der Schwarzmarkt weg? Kann man nicht sagen.
Bei allen Gesprächen mit den Ländern, die einen gesundheitspolitisch motivierten Weg in der Cannabispolitik gegangen sind, wissen wir, dass die Zahlen nicht steigen, wenn man es vernünftig macht. Wir haben es vernünftig gemacht, ohne Werbung für Cannabisprodukte, ohne Werbung für die Cannabisclubs. Die Möglichkeit für Erwachsene, über den Eigenanbau Cannabis zu bekommen oder eben über die Clubs Cannabis zu bekommen, ist ein Stückchen weniger Schwarzmarkt. 100% Schwarzmarkt war vorher. Jetzt ist es durch die Regulierung weniger Schwarzmarkt, wenn der Konsum nicht steigt. Ich gehe davon aus, dass der Konsum insgesamt aufgrund der Erfahrung auch in anderen Ländern nicht steigen wird. Wir brauchen aber auch den nächsten und weiteren Schritt, was immer häufig läuft, eben über die Shops, wo man Cannabis kaufen kann. Das wird den Schwarzmarkt nochmal enorm zurückdrängen.
Sie denken an den nächsten Schritt. Wir sind im Bundestagswahlkampf. Andere Parteien, allen voran CDU, CSU, sagen, wir schaffen das Cannabis-Gesetz der Ampel wieder ab. Das Gesetz schützt Dealer, setzt unsere Kinder und Jugendlichen dem Drogenkonsum und der Sucht aus. Was würde aus Ihrer Sicht eine Rückabwicklung des Gesetzes bedeuten?
Ich finde immer, wenn man vernünftig einen Weg beschreiben kann, wie man gerade den Schwarzmarkt bekämpfen kann, wie man die organisierte Kriminalität auch bekämpfen kann, wenn man es schafft, mehr Gesundheitsschutz zu bekommen und mehr Jugendschutz durch mehr Prävention und nicht die Augen zumacht, nicht zuhören möchte und nur wegschaut, Das, glaube ich, ist der vernünftigere Weg. Ich setze immer noch darauf, dass sich das eben auch insgesamt in einer politischen Debatte auch weiter durchsetzen wird. Daten aus anderen Ländern zeigen, ein Verbot hilft den Menschen nicht, die tatsächlich eben auch etwas konsumieren, sondern kriminalisiert sie nur. Ich werbe für einen Weg, wo es um den Menschen und um die Gesundheit der Menschen eben auch geht. Eine Abwicklung würde mehr Chaos wieder verursachen und tatsächlich auch zu mehr Kriminalität aus meiner Sicht eher wieder führen.
Herr Blinert, Deutschland hat immer noch hohe Konsumraten bei Alkohol und auch bei Tabak. Was das bedeutet, haben gerade viele erst gesehen in der Fernsehreportage im Ersten, Hirschhausen und die Macht des Alkohols. Eckhard von Hirschhausen sagt da gleich zu Beginn einen, wie ich finde, treffenden Satz.
Alkohol ist die einzige Droge, bei der man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht konsumieren will.
Und er sagt, in Deutschland gibt es verglichen mit anderen Ländern relativ wenig konsequente Präventionsmaßnahmen, relativ lockere Regeln für Werbung. Die Folgen: tausende Tote, Lebererkrankungen, Herz-Kreislauf-Probleme, Krebs und so weiter.
Schaut man nach Island, nach Litauen, nach Schottland, nach Kanada, nach Australien, alle machen es besser als wir in Deutschland. Was wirkt, ist völlig klar. Es ist eindeutig, rauf mit den Steuern, runter mit den Verkaufsstellen, Alter kontrollieren, Werbeverbot, Marketingverbot. In Deutschland passiert genau das Gegenteil. Die Alkohollobby darf mit 200 mal so viel Geld Werbung machen wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Hat er da recht? Müsste die Gesellschaft nicht viel energischer gegen Alkohol vorgehen in Deutschland?
Das, was er aufzählt an Instrumenten, die man ansetzen müsste, hat er vollkommen recht. Das sind genau die Maßnahmen, die wirksam wären, um dort wegzukommen von dem Bild, was wir im Moment haben in Deutschland über die Frage, wie gehen wir mit Alkohol tatsächlich auch um. Und er hat vollkommen recht damit, dass wir endlich auch den Blick dafür schärfen müssen, die Sichtbarkeit, Erreichbarkeit, Verfügbarkeit von Alkohol in vielen Bereichen. Und die Aufzählung ließe sich noch verlängern von dem, was er schon genannt hat, wäre genau der Punkt, wo man ansetzen müsste.
Aber warum haben wir das nicht?
Wir haben seit vielen Jahrzehnten einen Blick darauf, wo Scheinargumente eine große Rolle gespielt haben. Alkohol als kulturelles Gut mag eine interessante Debatte tatsächlich sein, aber Alkohol als gesundheitsgefährdende Droge tatsächlich hat in der Debatte eigentlich nie eine Rolle, keine wesentliche Rolle dann auch gespielt. Wenn es darum ging, von dem Hochkonsumland Deutschland vielleicht auch ein Stückchen wegzukommen und mal aufzuräumen mit den Mythen, dass es einen gesunden Umgang mit Alkohol an der Stelle zum Beispiel geben könnte. Das Glas Rotwein, was abends gesund ist, gibt es nicht. Da wirkt schon jeder Tropfen. Allein, dass in Deutschland ab 14 Jahren es möglich ist, Alkohol zu trinken, wenn ein Erwachsener daneben sitzt, macht Alkohol nicht gesünder, sondern
das begleitete Trinken, ne?
Das begleitende Trinken, genau, was ich anspreche, was ich am ersten Tag meiner Amtszeit angesprochen habe, dass wir das in Deutschland unbedingt abschaffen müssen. Und eine klare Grenze eben auch einziehen müssen, ab wann Alkohol in Deutschland eben erhältlich sein sollte und konsumiert werden darf.
Sie plädieren für 18 Jahre?
Es ist aus gesundheitlichen Gründen wesentlich, so ähnlich wie bei der Cannabis-Debatte, das Alter möglichst hochzusetzen. Viele andere europäische Länder haben 16. Ich finde, das ist ein guter Punkt, den man setzen könnte. 18 wäre sehr sinnvoll, weil dann haben wir eine klare Grenze. Ab 18 geht, unter 18 ist nicht. Es geht ja nicht um die Verbotsdebatte, es geht um Jugendschutz.
Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert, im Gespräch mit ARD-Hauptstadtkorrespondent Dietrich Kallmeurer. Unser Interview der Woche. Das Interview und die ganze Sendung gibt's auch nochmal zum Nachhören, finden Sie in der ARD-Audiothek. Damit sind wir auch schon am Ende der SR-Infobilanz hier auf SR-Kultur. Schauen wir noch aufs Wetter. Gerade scheint hier die Sonne über Saarbrücken und auch sonst im Saarland ist es den Nachmittag über schön sonnig bei Temperaturen von 2 Grad in Lockweiler und 6 Grad in Perl. Die Nacht startet sternenklar und es wird frostig bei minus 2 bis minus 6 Grad. Morgen dann tauchen in den Niederungen einzelne Nebelfelder auf, sonst ist es aber weitgehend sonnig und es bleibt kalt. 1 Grad auf den Höhen und 4 bis 6 Grad an Saar und Mosel. Dazu weht ein schwacher Wind. Tagsüber kann der auch mal leicht böig sein. Und auch zum Wochenstart bleibt es frostig kalt. Das war die SR-Infobilanz am Mittag. Danke fürs Einschalten. Hier auf SR Kultur geht es jetzt weiter mit Susanne Saare. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Sarah Sasso. Machen Sie es gut.